Ich will noch mal ganz kurz zur Erinnerung auch den historischen Hintergrund ausleuchten, den Mensch wissen muss, um das Verhalten aller Akteure, vor allem der iranischen Führung, aber auch der US-amerikanischen und sicher auch der israelischen Regierung in diesen aktuellen Konflikten zu verstehen. Wobei verstehen bitteschön immer nicht heißt billigen, gutheißen, aber analytisch zumindest verstehen. Was treibt jemanden an? Was sind die Motive, die ursächlichen Gründe für heutiges Verhalten? Dieser Iran, früher Persien gehießen, war ja von uns lange als sogenanntes Dritte Weltland bezeichnet. Wir haben ja während des Kalten Krieges die Welt aufgeteilt in die erste Welt, damit war Westeuropa und Nordamerika gemeint, die zweite Welt, damit war der sowjetisch geführte Block gemeint und der Rest der Welt in Anführungszeichen war ja in unserer Sprachregelung, auch in unserer Wahrnehmung, auch in unserer Wertschätzung irgendwie die dritte Welt, für die allermeisten jedenfalls. Und dazu gehörte Persien. Und man muss eigentlich wissen, in diesem Land fanden 1950 allgemeine geheime demokratische Wahlen statt und das unter voller gleichberechtigter Beteiligung der Frauen. Das ist alles andere als selbstverständlich und wenn ich in der Schweiz einen Vortrag halte, betone ich das immer noch ausdrücklicher. Und hier, also in diesem als rückständig wahrgenommenen, überwiegenden Agrarland Persien 1950 schon geheime freie Wahlen unter Beteiligung der Frauen. Und es wird eine demokratische Regierung gewählt, das war der Premierminister Mossadegh und der hat dann in seinen ersten zwei Amtsjahren die Öl- und Gasquellen von Persien verstaatlicht, die bis dato unter Kontrolle und Ausbeutung britischer und US-amerikanischer Ölkonzerne waren. Und Mossadegh hat die Verstaatlichung gemacht, weil er gesagt hat, jetzt soll endlich mal das persische Volk etwas von den Einkünften aus dem Ölverkauf haben. Aber das hat man ihm in Washington, London sehr übel genommen. Und 1953 ist diese demokratische Regierung in einem wichtigen Land an der Nahtstelle zwischen dem Nahen Osten, Zentralasien, der damaligen Sowjetunion im Norden, ist die Regierung gestürzt worden mit kräftiger Hilfe der amerikanischen CIA und des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6. Und es wurde der Schah von Persien installiert, also zunächst noch über einige Monate ein General und dann der Schah von Persien. Und dieser Diktator war dann die nächsten 26 Jahre unser bester Verbündeter. Mit uns meine ich jetzt immer den demokratischen Westen. Weil er hatte die zweitgrößten Ölreserven der Welt, die größten in Saudi-Arabien, die zweitgrößten in Persien, dann kommt Irak, dann die Emirate, dann kommt Venezuela und dann kommt irgendwann Russland. Und das Interesse des Westens war, möglichst verlässlich und natürlich möglichst preisgünstig Öl zu bekommen. Und unter dieser Interessenlage wurde der Schah dann bis an die Zähne bewaffnet und hat mit diesen Waffen dann auch die innere Opposition massiv unterdrückt. Die wesentlichen Flüchtlingsbewegungen der 50er und der 60er Jahre nach Westdeutschland und vor allem nach West-Berlin waren Iraner, überwiegend iranische Männer, die den Folterkammern der persischen Geheimpolizei der Savak entkommen war. Das ging gut 26 Jahre lang, bis zur Revolution ab September 1979. Eine Revolution, die fälschlicherweise bei uns in der politischen Sprache und auch in den Medien immer gleich mit dem Adjektiv Islamische Revolution tituliert wird. Das ist maximal halbrichtig und unterschlägt, dass diese Revolution zunächst ein säkulärer Protestaufstand war von Menschen, die ihre grundlegenden Freiheitsrechte nun endlich auch haben wollten. Und erst im Zuge dieser ja mehrmonatigen Revolutionswirren hat dann die Islamisierung dieses Protestes stattgefunden und haben die Ayatollahs sich an die Spitze gesetzt und die Macht übernommen. Wobei die genaueren Umstände, wie eigentlich und durch wen transportiert der Ayatollah Khomeini damals aus seinem Pariser Exil nach Teheran gebracht wurde, das ist bis heute nicht genau geklärt, welche Rolle die amerikanische Regierung, aber auch die französische Regierung dabei gespielt haben, warum säkulare politische Führer, die ja auch im Exil saßen, wie Banisadr zum Beispiel, keine Chance bekommen haben. Wie auch immer, im Zuge dieser Revolution hat es eine 404-tägige Besatzung der US-amerikanischen Botschaft in Teheran gegeben durch Revolutionsstudenten, Das wiederum hat ein großes Trauma in Washington geschaffen, in der politischen Klasse, was bis heute spürbar ist. Zumal dann der damalige US-Präsident Jimmy Carter einen vergeblichen militärischen Befreiungsversuch gestartet hat. Die 6 Helikopter, die er losgeschickt hat, um die Geiseln aus der Botschaft zu befreien, sind alle im iranischen Wüstensand abgestürzt. Also eine Schmach damals für die Großmacht USA. Bis dahin waren die USA einer der wichtigsten oder sogar der wichtigste Außenhandelspartner für Persien. Die ganze Technologie, die die Perser brauchten, kam überwiegend aus den USA im zivilen Bereich, zum Teil auch im militärischen. Und das alles ist dann über Nacht abgebrochen worden von den USA. Also wenn wir heute aktuell über diese scharfen und immer schärferen Sanktionen reden, muss man einfach daran erinnern, auch nach 1979 gab es weitgehend keine Wirtschaftsbeziehungen mehr, zumindest offiziell nicht, zwischen USA und Iran. Es gab eine Blockade auch auf der politischen Ebene und der Versuch, unterschiedslos alle amerikanischen Administrationen bis zum Anfang von Obamas Zeiten, dieses Land international auch auf der Bühne zu isolieren. Und dann, auch das muss man wissen, wurde unser neuer Verbündeter und verlässlicher Öllieferant ja Saddam Hussein im benachbarten Irak. Und dieser Saddam Hussein hat im September 1980 einen fürchterlichen Krieg losgetreten gegen das inzwischen islamisch gewordene Nachbarland Persien oder Iran. Und in diesem Krieg ist Saddam Hussein nicht nur von den westlichen Mächten und auch von allen 4 Mächten des Sicherheitsrates, also USA, Frankreich, Großbritannien, unterstützt worden, sondern auch von der Sowjetunion. Warum von der Sowjetunion? Weil aus Wahrnehmung der damaligen Führung in Moskau die Gefahr bestand, dass der Islam aus dem Iran überspringen könnte in die damals ja noch zentralasiatischen Republiken dieser Sowjetunion, die ja an Iran angrenzen, also Turkmenistan, Usbekistan, Kasachstan und andere. Und deswegen hat auch die Sowjetunion Saddam Hussein massiv aufgerüstet. Es ist das einzige Beispiel aus der 45-jährigen Geschichte des Kalten Krieges, wo die westlichen Staaten der NATO und die Sowjetunion in der sogenannten Dritten Welt auf dasselbe Pferd gesetzt haben. Und ich erzähle das deswegen so ausführlich, weil dieser Krieg einer der fürchterlichsten Kriege seit Ende des Zweiten Weltkrieges war. Überlegene Waffentechnik auf Seiten der Iraker dank dieser massiven Unterstützung aus dem Westen und aus Moskau. Aus Westdeutschland bekam Saddam Hussein die Fähigkeit, Chemiewaffen herzustellen, die er dann in großem Umfang gegen nicht nur iranische Soldaten, was schlimm genug ist, sondern auch gegen Zivilbevölkerung eingesetzt hat. Und die iranische Führung hat sich damals fast 8 Jahre lang vergeblich an den UNO-Sicherheitsrat in New York gewandt und hat gesagt, ihr müsst eingreifen, ihr müsst diesen Krieg beenden, ihr müsst vor allem diesen Einsatz chemischer Massenvernichtungswaffen beenden, der ja damals schon, also der Einsatz, verboten war. Ne? Seit 1925, seit dem Genfer Protokoll, ist der Einsatz von Chemiewaffen verboten. Der Besitz leider erst seit 1993. Und der Sicherheitsrat hat nichts gemacht aus der eben beschriebenen Interessenlage heraus. China spielte damals noch überhaupt keine Rolle in der Weltpolitik, hat sich auch für nichts interessiert. Von daher können wir China hier vernachlässigen. Ich erzähle das deswegen, weil dann wird vielleicht nachvollziehbar, dass aus dieser Erfahrung heraus in Teilen der politischen und der sicherheitspolitischen und der militärischen Eliten in Teheran in der Verarbeitung dieser 8-jährigen Kriegszeit einige gesagt haben, das soll uns nie nochmal passieren. Und damit uns sowas nicht nochmal passiert, wir angegriffen werden und die Welt lässt uns im Stich, wäre vielleicht eine eigene Atomwaffe die einzig verlässliche Versicherung. Also mich würde nicht überraschen, wenn dieses Denken befördert worden ist. Genauso wie wir wissen, dass nach dem letzten Krieg gegen Irak, dem völkerrechtswidrigen Krieg der USA und Briten von 2003 mit der Lügenbehauptung, Saddam Hussein habe noch Massenvernichtungswaffen. Wie ist dieser Krieg in ganz vielen Hauptstädten des Südens verarbeitet worden? Und längst nicht nur da, wo Autokraten oder Diktatoren gemacht haben, sondern auch in Demokratien. Und ich rede ja viel mit Diplomatinnen aus all diesen Ländern. Ganz viele haben mir gesagt, hätte Saddam Hussein die Atomwaffe nur gehabt, die die Amerikaner behauptet haben, dann wäre er niemals angegriffen worden.